Reisen.
Podcast. Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag. Und da sind wir heute unterwegs auf einem Roller, genauer gesagt auf dem beliebtesten Rollertyp der Welt, auf einer Vespa. Da stellen wir Ihnen einen Mann vor, der ist auf so einem Roller 64.000 Kilometer weit gefahren, von Alaska nach Feuerland, hat dabei 19 Länder und ganz wichtig 23 Vespa-Clubs besucht. Fast 2 Jahre war er dafür unterwegs und was er da alles erlebt hat auf seiner Vesparikana, auf seiner Reise auf der Vespa durch den amerikanischen Kontinent, das erzählt uns Alexander Eischeit gleich selbst. Vesparikana heißt die Reise, von der uns Alexander Eischeit aus Köln heute in Domradio Reisen erzählen wird. Und Vesparikana, da steckt eigentlich schon alles drin. Er hat mit seiner Vespa den ganzen amerikanischen Kontinent von Alaska bis Feuerland durchquert. Und wir hatten ja auch schon viele Wanderer und Radler in der Sendung, die von ihren monatelangen Reisen erzählt. Aber 64.000 Kilometer auf einer Vespa, Alexander Eischeit, schön, dass Sie da sind. Erstmal hallo. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Das hatten wir noch nie.
Also ich habe, als ich 18 Jahre alt war und einen Führerschein besaß, meine allererste Vespa hier in Köln im Laden flammneu gekauft und mein Bruder besaß auch eine Vespa und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, ja cool, ich habe jetzt auch eine, lass uns zusammen eine Urlaubstour machen und so kam es, dass wir zusammen ohne Plan aufgebrochen sind und sind von Köln bis in die Türkei gefahren. Bis in die Türkei und zurück. Das waren nur 3 Wochen Urlaub und 5000 Kilometer. Und für mich war es die große Liebe. Und sofort war für mich Vespa-Reisen, Vespa-Reisen, Vespa-Reisen der Beginn des Vespa-Fahrens. Und ich habe vor dieser Vespa-Ricana schon 15 Länder in Europa auf der Vespa bereist.
Also das war für Sie jetzt gar nichts Neues, auf der Vespa fahren, aber Sie haben einen ganz normalen Beruf, bürgerlichen Beruf, Tischlermeister und dann haben Sie gesagt, so jetzt fahre ich aber mal von Alaska nach Feuerland, da muss man sich ja eine gewisse Zeit für auch gestatten. Wie kam es denn dann dazu?
Also als Tischlermeister habe ich in Erftstadt-Lippla hier im Umland von Köln hatte ich eine kleine Tischlerei. Und dort habe ich gearbeitet und auch zu viel gearbeitet, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich brauche eine Auszeit für mein Leben. Und ich bin mit dem Rucksack um die Welt gereist. Und als ich in Südamerika war, war mir vollkommen klar, das ist große Liebe, große Leidenschaft. Hierhin kommst du zurück nach Lateinamerika. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und habe es laut ausgesprochen in Bolivien. Ich komme zurück, aber auf der Vespa.
Und nicht auf irgendeiner Vespa, sondern ist eine gelbe Post-Vespa, die hat auch einen Namen, Elsie heißt es. Warum ist denn jetzt die Wahl auf die gelbe Elsie gefallen?
Weil meine Vespa, die ich neu gekauft hatte in Köln, die mittlerweile fast 90.000 Kilometer gelaufen hat, ihr habe ich geschworen, als ich sie gekauft habe, ich fahre auf dir noch, wenn ich ein alter Opa bin. Und deswegen habe ich gedacht, für dieses Reiseprojekt besorge ich mir eine zweite Vespa. Falls etwas geschieht, kann ich sie zur Not ja verschrotten, auf dem Kontinent lassen oder was auch immer. Und komme nicht dann nach dieser Reise zurück nach Köln und dann ist auch noch meine heilige Vespa weg.
Och, das war jetzt die zweitliebste Vespa, mit der Sie dann nach Amerika gefahren sind, ja, sozusagen.
Ich habe die beiden vorher zusammen in die Garage gestellt und sie haben sich gut unterhalten und das ging schon klar.
Ja. Und warum, das hat man ja ganz oft, warum setzt man sich dann so ein Ziel von bis? Also wirklich jetzt mal von Alaska nach Feuerland. Man könnte es ja auch sagen, ich guck mal, wo es so mich hintreibt.
Im Grunde hatte ich, als ich losgefahren bin, noch gar nicht dieses Ziel, von Alaska bis nach Feuerland zu fahren. Das hat sich erst auf der Reise ergeben und ich bin in Vancouver in Kanada gestartet und erstmal in den Norden gefahren, nach Alaska. Und als ich den Arktischen Ozean erreicht hatte, hatte ich eine Idee, denn Elsie ist eine spanische Post-Vespa, wie eben erwähnt. Und dann habe ich Wasser der Arktis geschöpft und habe das in eine kleine Dose gepackt und habe dann Elsie diesen letzten Arbeitsauftrag, Postauftrag gegeben. Liebe Elsie, bringe das Wasser vom nördlichsten Punkt des Kontinentes, von der Arktis bis zum Südatlantik, zum südlichsten Punkt des Kontinentes. So.
Und dass Elsie das gemacht hat und was sie dabei erlebt haben, davon erzählen Sie uns gleich mehr hier in Domradio Reisen.
Sehr gerne.
Alexander Eischeit ist heute zu Gast bei uns in Domradio Reisen, weil Sie nämlich, Herr Eischeit, mit Ihrer Vespa, mit Ihrer gelben Post-Vespa Elsie von Alaska nach Feuerland gefahren sind. Jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich wie Sie angekommen sind in Kanada. Die Vespa war schön verpackt und dann wollen Sie die da abholen aus dem Zoll. Und dann hatte Ihnen aber jemand einen kleinen weichen Streich gespielt.
Ja, es sollte kein Streich sein. Es war eigentlich sehr nett gemeint. Also ich wollte in Kanada die Vespa aus dem Zoll holen und man erzählte mir, ich könnte die Kiste jetzt nicht haben, denn da müsste ein Special Officer in diese Kiste schauen. Und ich dachte, okay, was ist los? Bin am nächsten Tag wieder hingegangen und man sagte mir, man hätte illegale Produkte in dieser Kiste gefunden. Und ich stand dort, ich sagte, illegale Produkte, was denn? Ja, we found meat. Wir haben Fleisch gefunden. Und ich sagte so, wie, ihr habt Fleisch gefunden? And two bottles of beer as well und zwei Flaschen Bier. Und da macht es irgendwie Klick. Ich sag so, wie, da war Bier drin. Ich sag, nee, da muss ja irgendetwas vorgefallen sein. Und es hatte sich später herausgestellt, dass mein Bruder Oliver und seine Freundin Heike, bei denen ich vor der Reise ziemlich lange gelebt hatte, die haben in der Nacht, bevor die Kiste vom Spediteur abgeholt worden ist, haben die diese Kiste geöffnet und haben mir ein Heimatpaket in diese Kiste gepackt. Und für den kölschen Jungen war natürlich zwei Flaschen Kölsch da drin und rheinische Leberwurst.
Und die mussten sie dann aber wieder abgeben, oder wie war das?
Glücklicherweise durfte ich sie abgeben, denn die kanadischen Zollbeamten waren recht freundlich. In den USA ist es meistens so, dass solche Pakete mit illegalen Produkten sofort zurückgeschickt werden und dann bekommt man im wahrsten Sinn des Wortes Hausverbot und dann geht die Reise gar nicht erst los. Mhm. Deswegen war das für mich ziemlich gut und zumal der Officer dann nachher zu mir gesagt hatte, hat mir dann die Leberwurst gezeigt und sagte so, I have to destroy, ich muss die jetzt vernichten und dann kam er mit diesen beiden Flaschen Kölsch und sagte so, ja, normalerweise muss ich die Biere auch vernichten, aber weißt du was? Und drückte mir die beiden in die Hand und sagte, yeah, welcome to Canada, my friend. Das war ganz gut und diese beiden Flaschen habe ich dann auch die erste Etappe bis zum Arktischen Ozean mitgenommen, die ersten 6000 Kilometer. Und als ich dann am Arktischen Ozean angekommen war, das Ende meines Vorspieles, meiner Reise in den Norden und der Beginn des eigentlichen Postauftrages, da habe ich dann die beiden Flaschen Kölsch getrunken und ja, mir ging es sehr gut in diesem Moment.
Und die erste Etappe war eben Alaska. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich würde jetzt mal denken, ist es da auch im Sommer wahrscheinlich kalt, Schotterpiste oder sind da befestigte Straßen? Wie kommt man denn da mit einer Vespa durch?
Der Alaska Highway, die Hauptstraße nach Fairbanks, die ist geteert. Also alles, was über Land im Fernverkehr fährt, das fährt schon über geteerte Straßen. Aber sobald man dann dieses Teerband, was eigentlich durch nichts geht, am Anfang sind das Wälder und dann ist das nachher nur noch Tundra, da ist dann nachher alles ungeteert. Also von Fairbanks quasi bis zum Arktischen Ozean, da ist eine Strecke, sind 600 Kilometer und die sind komplett ungeteert. Und das war teilweise sehr matschig und auch durch LKWs, die da langfahren, auch mit Bodenfurchen sehr schwer befahrbar.
Das war ja dann keine einfache Etappe direkt am Anfang. Da haben Sie da schon mal gedacht, mache ich das hier eigentlich alles richtig auf meiner Vespa? War das so eine gute Idee?
Es war eigentlich ganz gut, denn nachdem ich von Vancouver gestartet zum Arktischen Ozean und wieder in Vancouver zurück war, hatte ich 13.000 Kilometer gemacht und hatte halt da sehr viel gelernt. Denn zum Beispiel, ich wusste, wenn ich langsam fahre und mich konzentriere, dann sind schlechte Straßen nicht das große Problem. Ja, und alleine sein und die Wildnis, das hatte ich gelernt. Denn ein Zelt aufschlagen, wo man weiß, dass Grizzlybären in der Gegend sind, das ist halt auch eine Herausforderung. Und auch lange Distanzen. Ich hatte einen Reservekanister dabei und konnte fast 500 Kilometer ohne Tankstelle überbrücken. Und auch das mit den Lebensmitteln, mit dem Wasser. Ich musste halt immer gucken, dass wenn ein Ort kam, dass ich so viel einkaufe, dass ich wusste, okay, die nächsten 5 Tage brauchst du nicht unbedingt einen Ort. Es ist zwar schön, wenn was kommt, aber du wirst nicht verhungern. Und so habe ich halt auf diesen, ich sage jetzt mal recht entspannten Kilometern in Kanada und in Alaska sehr viel für die weitere Reise auch dazugelernt.
Und Sie haben nicht nur viel gelernt, Sie hatten auch was gelesen zu Hause schon von einem Aussteiger, der da in einem Bus mal gelebt hat. Irgendwo in Alaska gibt es auch ein Buch drüber, John Krakauer, Into the Wild, über einen Aussteiger, der in diesem Bus in Alaska gewohnt hat und dann auch da gestorben ist. Und dann wollten sie sich den angucken und das haben sie auch erzählt, dann da in so einem Dorf. Und dann hat aber auch jemand zu ihnen gesagt, ja, aber aufpassen, da darfst du nicht alleine hingehen. Warum denn nicht?
Weil dort Grizzlybären sind und vor allem, auch wenn es nur 40 Meilen sind, die man laufen muss, wenn man sich dort ein Bein bricht und nicht weiter kann, dann ist man, wie auch Christopher McCandless gesagt hat, man ist zwar total frei, aber man ist auch isoliert und dort funktionieren keine Telefone. Ich hatte sowieso kein Handy dabei, kein gar nichts, kein Kommunikationsmittel und wenn dort etwas passiert, ist man in dem Sinne wirklich in der Wildnis gefangen.
Haben Sie ihn gefunden, den Bus?
Ich habe den Bus gefunden und es war für mich eine sehr, sehr intensive Begegnung dort, ja.
Warum?
Weil ich diese Geschichte halt aus diesem Film kannte, der mich auch mit seinem Soundtrack sehr eingenommen hatte. Und ich hatte immer gedacht so, wow, diesen Bus, diese Geschichte fand ich so toll. Ja, und irgendwann stand ich dann selber dort und die Wege von Christopher McCandless und mein Weg der Westbarrikaner hatten sich dann irgendwo gekreuzt. Und es war schon sehr, ja, intensiv, sage ich jetzt mal.
Alexander Eischalt war 20 Monate auf seiner Vespa unterwegs von Alaska nach Feuerland und da erzählte uns heute von seinen Erlebnissen. 64.000 Kilometer war Alexander Eischalt aus Köln-Nippes auf seiner gelben Vespa Elsie unterwegs durch Amerika von Norden nach Süden. Und Sie haben ja auch ein Buch drüber geschrieben und da haben Sie den schönen Begriff California Feeling geprägt. Sie waren ja irgendwann dann in Kalifornien. Was muss ich mir denn unter diesem Begriff, unter diesem Gefühl vorstellen?
Also, dass ich eine kölsche Jung bin, das hat mir beim Reisen eigentlich auch immer viel geholfen, denn ich bin recht kommunikativ dann und unterhalte mich eher mal mit Leuten lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. Aber in Kalifornien, ja, alleine und ich auf meiner Vespa und ich denke ja sowieso oder habe sehr oft halt auch an die Heimat gedacht und ja, ich kann das gar nicht wirklich erklären. Da war halt das kölsche Gefühl und dann in Kalifornien, das war halt California.
Und so in den USA, was waren da so die Erlebnisse, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Die Waschbären zum Beispiel in den USA, die mir versucht haben, mehrfach meine Lebensmittel zu stibitzen, gegen die ich mich überall verteidigen musste. Die waren eine gute Begegnung. Und natürlich überall auf dieser Reise waren es immer die Begegnungen schon auch mit den Menschen. Also ich habe einige Vespa-Clubs getroffen in den USA und auch Harley-Fahrer an der Tankstelle irgendwo, die gesagt haben, wow, was machst denn du so? Du kommst total beladen mit diesem kleinen Fahrzeug daher. Ey, wie viel Kubik? Ich sage 125. Was? Nur 125 Kubik? Und die dann sagten so, ja, können wir dir irgendwie helfen? Ich sage, alles gut. Ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe Sprit im Tank. Und die machen ihr Portemonnaie auf und drücken mir jeder $20 in die Hand und sagen, nimm einfach. Ich sage, nee, brauchst nicht. Doch, nimm, du wirst es irgendwann brauchen. Nimm und wir wollen dir einfach helfen und ein Teil deiner Reise sein.
Aber es war ja nicht immer so nett, die Begegnung. Sie waren dann mal im Yosemite Nationalpark und wollten da, glaube ich, zelten oder so. Und dann kam irgendwann mal die Polizei und bevor sie sich versehen konnten, saßen sie schon hinten drin im Polizeiauto. Was hatten sie verkehrt gemacht?
Ich habe gar nichts verkehrt gemacht. Ich habe mein Zelt aufgeschlagen und also ich bin auf diesem Campground, wo wirklich nur ein Wohnwagen stand, als ich im Dunkeln dort ankam, mit der Taschenlampe rumgelaufen und habe am Eingang an den Schildern geguckt, was kostet das hier? Gibt es irgendwie Waschbären oder Kojoten oder Schwarzbären? Muss ich auf irgendetwas achten? Und als ich mit dieser Taschenlampe da rumgelaufen bin, hat mich wohl jemand gesehen und hat die Polizei angerufen. Denn ich hatte mein Zelt, ich war dabei, es aufzubauen. Auf einmal kommt mitten in der Wildnis ein Polizeiauto auf diesen Campground und richtet einen riesigen Suchscheinwerfer auf mich und dann fragte der Polizist, ja, sind Sie schon länger hier? Ich sag, nö, ich baue gerade mein Zelt auf und hatte dann so, ja, Heringe vom Zelt und so einen Holzklotz in der Hand, mit dem ich die Heringe mal eingetrieben habe und halte so die Hände hoch. In dem Moment zieht er seine Waffe, richtet die auf mich und schreit, sofort die Waffen fallen lassen. Und ich habe diese Heringe aus den Händen fallen lassen und er sagte nur so, Hände auf den Kopf. Dann habe ich die Hände auf den Kopf gelegt und dann ist er wirklich zu mir rangekommen und hat dann meine Hände, die auf dem Kopf lagen, auf meinen Rücken gedreht, klack, klack, mir Handschellen angelegt, hat mich zum Polizeiauto geführt, einmal den Kopf nach unten gedrückt und dann hinten in die Türe rein und ein paar auf Türe zu. Und dann saß ich dort gefangen.
Und dann?
Ja, und dann habe ich mich erstmal da umgeguckt, weil er hat dann das Auto verlassen, hat dann in meinen Sachen rumgewühlt und er sagte, dass die Box, also auf den Campgrounds ist es so, da hängt überall irgendwo am Eingang eine Box und man wirft das Geld dort rein. So, da gibt es ja niemanden, der irgendwo kassiert oder sowas. Da sind ja überall kaum Menschen in diesen verlassenen Gebieten. Und so war es dann, dass er mir sagte, dass diese Box aufgebrochen worden war vor 2 Tagen. Und ich sage, ich bin gerade angekommen. Ich war vor 2 Tagen in San Francisco. So. Und ich konnte glücklicherweise beweisen, oder ich war auf diesem anderen Campground in San Francisco auch registriert. Und deswegen haben die herausgefunden, dass ich wirklich zu dem Tatzeitpunkt dann nicht da war. Aber es war dann so ein bisschen blöde, denn er sagte dann nachher, ja, wir wissen, Sie sind es nicht gewesen, aber Sie müssen den Campground jetzt sofort verlassen. Und ich sag so, wie, ich bin es nicht gewesen, aber ich muss den Campground verlassen. Ja, die Frau gegenüber auf dem Campingplatz oder auf dem anderen Campspot, die ihn ja auch gerufen hat, hat gesagt, sie hat so viel Angst vor mir mit meinem lauten Motor, weil ich mit der Vespa dahin gefahren bin. Am Ende bin ich dann nur irgendwie da weggefahren, habe irgendwie den Kopf geschüttelt mitten in der Nacht und habe gedacht so, ey, was passiert hier? So. Glücklicherweise ist es gut ausgegangen, aber das gehört halt auch zu dem Bild, ja, eines Landes mit dazu, auch sowas dann mal kennenzulernen.
Eins von unzähligen Erlebnissen wahrscheinlich, die Alexander Eischalt in fast 2 Jahren erlebt hat, wenn er mit seiner Vespa, vor der er jetzt mal eine Angst hatte, ist mal auch wahrscheinlich ein neues Gefühl gewesen, durch den amerikanischen Kontinent gefahren ist und dass er aus Versehen illegal nach Mexiko eingereist ist, das erzählt er uns dann gleich. So, Alexander Eischalt war unterwegs, hatte schon ein paar tausend Kilometer hinter sich.
20.000 Kilometer hatte ich, wo ich nach Mexiko eingereist bin.
Und dann haben sie plötzlich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, ich bin hier illegal drin. Wie kann man denn illegal nach Mexiko einreisen?
Ich bin zur Grenze gefahren und dann stand dort eine Soldatin mit einer dicken Flinte in der Hand und fragte, Passaporte, Passaporte. Dann habe ich ihr meinen Pass gegeben, dann hat sie mir ein paar Fragen gestellt. De donde vienen, wo kommen Sie her? Ich sage, ich, Alemania, Alemania. Ich, Alaska, Alaska, ich will nach Panama. Mein Spanisch war noch nicht so gut, es waren eher so Wortfetzen. Dann hat die meinen Pass gecheckt und hat dann irgendwie noch 3 Fragen gestellt, was ist da im Gepäck? Und dann hat sie mich durchgewunken. Und als ich aus diesem Grenzposten irgendwie rausrollte, habe ich mir gedacht so, ja, dann alle Leute hatten mir halt geraten, dass Tijuana, der Grenzposten nach Mexiko, nur tagsüber gut zu befahren ist, weil es dort sehr gefährlich ist und ich sollte mich im Grenzgebiet nicht aufhalten. Und dann bin ich aus dem Grenzposten rausgefahren und bin einfach losgefahren und hatte mir noch eine Sekunde gedacht, ich habe gar keinen Einreisestempel bekommen und habe dann auch gesagt, so, ja, das soll ja nicht mein Problem sein. Und so begann dann quasi die Einreise nach Mexiko. Und dann bin ich erstmal im nächsten Ort, nachdem ich 200 Kilometer ohne zu halten durch dieses, instabile Gebiet gefahren bin, habe ich dann schöne Strände gefunden, habe erstmal ein paar Tage am Strand abgehangen und mich erstmal ein bisschen gesammelt und mich auf Mexiko vorbereitet und bin dann die Baja California, diese lange Sandinsel, Tag für Tag weiter runtergefahren und war dann 1100 Kilometer in dieser Insel drin, bis ich ein Schweizer Pärchen kennengelernt habe, die mich dann gefragt hatten, ey, hast du einen Einreisestempel? Und ich sagte so, da war ja was, nee, ich habe keinen Einreisestempel. Und dann sagten sie, ja, wir haben auch keinen Einreisestempel, wir sind vom Norden, von der Baja California, von Kalifornien kommt mit einem gemieteten Auto reingefahren und fahren oben im Norden wieder raus und dann braucht man keinen Einreisestempel. Ich wollte allerdings vom Süden dieser Insel aufs Festland übersetzen und ja, es ging hin und her. Die Informationen, die mir dann gegeben worden sind, waren nochmal weiterzufahren, nochmal 300 Kilometer zum nächsten Hafen und dort könnte ich den Einreisestempel bekommen, aber man hat mir dort im wahrsten Sinne des Wortes die Türe vor der Nase zugeschlagen und ich bin dann 2200 Kilometer, also wieder hoch, zurück zur Grenze und wieder unten an diesen Ort gefahren. Und auch das war eine wichtige Reiseerfahrung, denn es kamen so viele Grenzen nachher auf mich zu und bei dieser ersten, ja, zentralamerikanischen Grenze war mir vollkommen klar, alle Grenzen, die danach kommen, die kannst du nicht irgendwie mal so machen. Du brauchst Informationen und fahr nicht vorher weg und passt auf dich auf. Und deswegen konnte ich auch aus diesen ungewollten Bonusmeilen konnte ich dann auch wieder lernen.
Ist das so Ihr Wesen auch, dass Sie, wenn dann sowas mal schief geht, ich meine 2000 Kilometer auf einer Vespa wieder zurück und dann wieder runter, sind schon 4000 Kilometer, dass Sie dann sagen, okay, da lerne ich aber was draus oder kam das erst später? Erstmal waren Sie sauer.
Ja, ich war erstmal sauer. Also es waren 1100 Kilometer eine Strecke, 2200 Kilometer waren dieser Umweg. Aber dann vor allem diese staubige Wüste. Ich bin dann 3,5 Tage, also ich bin in 3 Tagen die 1100 Kilometer hochgefahren. In 3 Tagen habe mir dann da einen Einreisestempel geholt und bin dann wieder diese 3 Tage durch diese staubige Wüste wieder gefahren und habe halt überall die Kakteen gefühlt schon mit Namen begrüßt. Ich kannte mich halt wirklich schon aus und wusste genau, wo gibt es jetzt Benzin oder wo gibt es kein Benzin. Aber es gehört zu meinem Naturell. Also auch wenn ich mich entscheide, ich fahre links rum oder rechts rum oder ich fahre jetzt hier oder dahin, dann rege ich mich nachher nicht darüber auf und denke aber, hättest du mal, das ist dann einfach so, das ist die Entscheidung, das hat dann was mit der Situation zu tun. Klar muss man vorher auch überlegen, aber dann, ja, links rum und dann ist es auch so.
Und Sie hatten uns ja, das haben Sie uns ganz am Anfang erzählt, Sie hatten sich ja vor allem für Südamerika entschieden, da waren Sie jetzt und wie es da weiterging, das hören wir gleich.
Domradio Reisen.
Alexander Eischalt ist heute zu Gast in Domradio Reisen, weil er auf einer Vespa unterwegs war, 2 Jahre lang fast war er, und da erzählt er uns jetzt, wir sind jetzt angekommen in Südamerika und Sie haben schon gesagt, Sie haben ja immer wieder Kontakt aufgenommen zu Vespa-Clubs. Was hat das gebracht? Warum haben Sie das gemacht?
Also, als ich aufgebrochen bin, habe ich mich nicht einmal informiert und ich wusste gar nicht, dass es Vespa-Clubs in Südamerika oder Nordamerika gibt. Als ich in Alaska, bin ich diese lange Strecke von Fairbanks zum Arktischen Ozean gefahren. Da waren die Straßen so schlecht, dass ich mir die Reifen im wahrsten Sinn des Wortes eirig gefahren habe. Und als ich wieder zurück auf dem Asphalt war, eierten meine Reifen wirklich und hatten wirklich Schläge drin, wo ich gedacht habe, Hilfe, ich brauche Ersatz. Und dann habe ich übers Internet herausgefunden, dass es in Vancouver einen Vespa-Club gibt. Den habe ich eine E-Mail geschrieben und die haben nur gesagt so, ey, du bist total bekloppt, was machst du da? Komm auf jeden Fall zu uns, wir kümmern uns um dich. Lustigerweise war an dem Wochenende, wo ich bei denen war, dann Vespa-Treffen von ganz Kanada. Da waren irgendwie 300 Vespa-Fahrer von überall dort. Und ich habe sehr viel Spaß mit denen gehabt und auch ein bisschen gefeiert. Und auf dem Wege dann in den Süden, in die USA, hieß es dann, ja, du musst direkt nach Seattle fahren, du musst nach Portland fahren. Und so hatte ich dann überall immer ein Bett, wo ich schlafen konnte und vor allem auch, ja, Freunde und wie ich sage, auch Familie dort, weil ich bin überall sehr herzlich aufgenommen worden. Und ganz am Ende in San Diego, was recht nah an der mexikanischen Grenze liegt, dort ist der Vespa Motorsport, das ist die größte Vespa-Werkstatt und Vespa-Teileverkauf von den ganzen USA, und dort kaufen auch die Mexikaner ein. Und die haben mit mir ein kleines Interview gemacht und haben das auf YouTube gestellt, und das war in YouTube keine 5 Minuten drin, da habe ich dann über meinen Reiseblog die erste E-Mail bekommen aus Mexiko. Ey, loco Alemán hier, venga, venga, komm sofort zu uns. Und ich habe nur geschrieben, ey, keine Ahnung, wo ihr seid, aber ich komme. So, und ich weiß auch nicht, wann ich da sein werde. Und im Laufe der Reise kam das dann, ich war noch nicht in Mexiko, da war ich schon von den Vespa-Clubs in Brasilien, in Sao Paulo eingeladen. Und ich habe allen Leuten immer nur gesagt, so, ich komme auf jeden Fall vorbei, aber ich weiß überhaupt nicht wann. Und die haben gesagt, ja, cool, komm vorbei, egal wann, einfach herkommen.
So. Und damit Sie sich mit Ihren neuen Freunden und Familie, wie Sie das nennen, unterhalten können, haben Sie sich auch die Zeit genommen und haben dann erstmal dann da Spanisch gelernt.
Genau, ich hatte durch einen Rucksacktrip in Zentral- und Südamerika ein paar Grundbausteine gehabt, aber als Alleinreisender und dann auch unter Einheimischen, die wollten mich verstehen, ich wollte sie verstehen, und so habe ich dann Mexiko 10 Tage Spanisch gelernt und bin dann weitergereist nach Guatemala, habe das dann alles angewandt, habe dann in Guatemala noch mal eine Woche gelernt, habe dann wieder alles angewandt und habe dann auf dem Wege 4-mal dann immer wieder mal eine Woche Spanischunterricht bekommen. Und am Ende war ich total stolz, wo ich in Uruguay unten angekommen war und die Leute haben mir über politische Systeme erzählt und über ihren Präsidenten und so. Und ich habe echt gedacht so, ey, ich verstehe jedes Wort, und sie haben mich auch alle sehr gut verstanden. Und ohne, dass ich wirklich viel gelernt habe, in dem Sinne wie in der Schule, habe ich das wirklich auf der Reise dann auch aufgenommen, muss man so sagen.
Das sagt uns alles Alexander Eischalt, der heute hier in Domradio Reisen von seiner Reise auf seiner Vespa, Elsie, einer gelben Vespa, erzählt. Und in der nächsten Stunde von Domradio Reisen ist er nochmal hier bei uns dabei. Alexander Eischalt, Sie waren ja fast 22 Monate alleine unterwegs und in Südamerika, Guatemala, Kolumbien, Bolivien, das sind ja auch alles Pflaster, die nicht so ganz ungefährlich sind. Ist Ihnen mal was passiert?
Ja, mir ist was passiert. Ich bin in Guatemala überfallen worden. Und zwar ist es so, dass die Vespa eigentlich nicht für die Höhe gebaut ist. Also man fährt so auf 2000 Höhenmeter ganz normal, kann man fahren. Und wenn dann die Luft dünner wird, dann muss man den Vergaser öffnen und so ein paar Düsen wechseln, also den Vergaser anpassen. Und ich war in Guatemala in den Bergen und die Vespa zog nicht mehr wirklich und die Straße wurde immer schlechter. Also habe ich gedacht, ich halte mal an. und baue den Vergaser auseinander und tausche die Düsen. Und als ich dort vor mich hin brasselte und diesen Vergaser auf hatte und wieder gerade zu hatte und wollte weiterfahren, hörte ich etwas hinter mir und drehte mich um. Und da standen zwei maskierte Männer, der eine mit einer Pistole und der andere mit einer Machete. Und der mit der Pistole kam ziemlich aggressiv auf mich zu, hat die Pistole auf mich gehalten und meinte, Amigo, Dinero, Dinero. Also mein Freund, haben sie mich genannt, Amigo, mein Freund, Amigo, Dinero, Dinero, sie wollten mein Geld. Ich sagte, ja, ja, ruhig, 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 tranquilo, ruhig, 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 hab mein Portemonnaie genommen, hab ihnen mein Portemonnaie gegeben und die haben das Portemonnaie aufgemacht, haben das Bargeld rausgeholt, was so 20 Dollar waren und haben mir das Portemonnaie wiedergegeben. Dann habe ich das eingesteckt wieder, dann hatte der Typ, der das Geld eingesteckt hatte, die Hände frei, nahm seine Knarre, richtete sie wieder auf mich, mas, mas, mehr, mehr, Dinero, Dinero. Ich sage, yo no tengo, hab ich nicht. Und dann nimmt er wieder die Knarre und richtet sie auf mich und sagt so, Kamera, Kamera. Und ich denke so, nein. Und ich greife in die Hosentasche und nehme meine Kamera und lege sie ihm auf die Hand und sage wirklich in so einem Ton, ey, amigo, son mis fotos de Guatemala. Da sind meine Fotos von Guatemala drauf. Und dann habe ich schon gesehen, er hat mit dem Finger irgendwie da am Kartenfach irgendwie gekratzt, hat es aber nicht aufbekommen. Und ich habe meine Hand neben seine Hand gelegt. Er hat mir meine Kamera wiedergegeben. Ich habe die aufgemacht, also das Kartenfach aufgemacht, habe den Chip rausgeholt, habe ihm meine Kamera gegeben, wieder. Er hat die dann quasi geklaut und eingesteckt, hatte die Hände wieder frei, nahm dann wieder die Pistole wieder auf mich. Mas, mas, Dinero. Und ich sage, ich habe nichts mehr, ich habe nichts mehr. Und dann wurden sie ein bisschen nervös und haben mir noch ein Gepäckstück, wo sie einfach dran kamen, geklaut und haben dann durch die Strumpfmasken gezeigt, ich soll ruhig sein. Und dann sind die weggefahren. Und ich bin in dieser Situation, dann hatte dann überlegt, wo fahre ich hin? Fahre ich an diesen Ort zurück, wo ich herkam? Oder fahre ich an meinen Zielort, der sollte nur 5 Minuten entfernt sein? Und bin dann Richtung meinen Zielort gefahren, in diesem Gebiet geblieben. Dann bin ich noch mit der Vespa im Sand gestürzt. Und als ich die Vespa aufgerichtet hatte, sprang dann noch ein maskierter Mann aus dem Busch mit einer Machete auf mich zu und wollte mich auch ausrauben. Und ich hatte gar nichts mehr. Ihm habe ich auch wieder mein Portemonnaie gegeben, wo nichts mehr drin war. Er hat mir das leere Portemonnaie auch wieder gegeben. Aber dann war die Situation ein bisschen blöde, dass er dann mit der Machete halt versucht hat, meine Gepäckstücke quasi aufzuschneiden und ist da um mich rumgelaufen und hat dann irgendwie wie ein Irrer da um mich rumgehackt. Glücklicherweise kam dann ein guter Mann, der auf dem Feld stand und an seinen Bananenstauden gearbeitet hatte und die auch mit der Machete abgehackt hat. Der kam dann mit seiner Machete mir zu Hilfe und hat den anderen dann in die Flucht geschlagen.
Aber auch das, so ein Erlebnis hat sie dann nicht dazu veranlasst, dazu gebracht zu sagen, ach nee, jetzt lasse ich es aber mal.
Da kommen wir wieder zum gleichen Punkt. Natürlich, es war für mich auch sehr schwer. Am Anfang habe ich die Reise und das alles geliebt und für mich waren alle Menschen einfach nur Freunde. Jetzt hatte ich einmal so eine Erfahrung gemacht und wusste, pass auf, es sind nicht nur Freunde da und auch daraus habe ich wieder gelernt, sei wachsam und pass einfach auf dich auf. Natürlich kann ich nicht alle Situationen entschärfen, aber zum Beispiel das Werkzeug Sprache. Man spricht mit Menschen, in Mexiko zum Beispiel. Ich habe die Leute gefragt, so die sagen zu mir, wow, wo kommst du her? Ich sage, ey, ich komme hier von Alaska, ich will Richtung Panama. Ja, aber wo fährst du jetzt hin? Ich sage, ich fahre nach Mexico City. Dann kommt direkt so, aber nicht durch den Süden, du musst durch den Norden fahren. Fährt man zur nächsten Tankstelle. Wo fährst du hin? Nach Mexico City. Ja, aber nicht durch den Süden, nicht durch den Norden. Ja, warum? Ja, Droger, Droger. Hier, Drogenkrieg, Guerilla, Guerilla, Droger, Droger. Und dann fragt man dann und tastet sich langsam rein. Dann weiß man, okay, da ist jetzt dieses Drogengebiet. Und weil ich jetzt mit den Leuten gehört habe, bin ich halt dann in den Norden gefahren und bin halt dann quasi um diese Gebiete herumgefahren. Andersrum ist es auch, wenn Leute fragen, ja, wo fährst du hin? Ich sage, ich war in Kolumbien, ich war nach Ecuador. Ja, in den Süden. Ja, welche Straße? Ich sage, ja, keine Ahnung. Ja, wenn du hier hinfährst, da sind die Kaffeezonen, da kannst du auf den Finkas arbeiten. Und wenn du dann über die Pässe fährst und da hinten, da sind die super Wasserfälle. Ja, cool. Dann habe ich natürlich auch da auf die Leute gehört und habe halt quasi mit den Informationen, die ich bekommen habe, einmal versucht, alles Schlechte logischerweise zu umfahren oder zu entschärfen und die guten Dinge natürlich auch mitzunehmen.
Und was natürlich ganz deutlich wird, wir können längst nicht alle Geschichten hören, die Sie so erlebt haben. Jetzt sind wir schon in Südamerika und jetzt wollen wir gleich auch noch hören, wie es denn so war, die Landschaft und wie Sie dann angekommen sind in Feuerland, weil dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Aber
am Ende will ich halt das auch sagen und das kommt bei den Leuten auch an. Life is for living, das Leben ist zum Leben, ja. Und genau diese Nummer, dass die, ja, es gibt auch nicht nur Terroristen und böse Menschen auf dieser Welt, ganz im Gegenteil.
Domradio Reisen.
Wir haben schon ganz viel von Alexander Eischalt und von einigen seinen Tausenden von Kilometern gehört, die er da so unterwegs war. Wir sind jetzt in Südamerika auf unserer letzten Etappe hier im Domradio. Welches war denn in Südamerika, Alexander Eischalt, so die Landschaft, das Land, das ihn so richtig viel abverlangt hat?
Bolivien. Ganz klar Bolivien. Die Bolivianer sind im Gegensatz zu den Kolumbianern und Peruanern sehr scheu. Also die Menschen an sich sind jetzt nicht so super kommunikativ. Also in Kolumbien ist es so, dass die Leute sagen, wow, wo kommst du her? Und die umarmen einen und oh, komm doch hier und wohn doch bei mir und komm, bau dein Zelt hier auf oder sowas. Die waren ganz offen. Und in Ecuador wurde das schon ein bisschen weniger und in Peru und in Bolivien ist es eher so, dass die Menschen an sich so ein bisschen, die lassen einen machen, aber die sind jetzt eher verhalten, sage ich jetzt mal. Trotzdem ist dieses Land ganz, ganz spannend, denn es gibt dort Wüstenlandschaften in den Anden. Also es gibt Plateaus, die sich gebildet haben und ich bin mit der Vespa über eine Salzwüste gefahren, auf 4300 Meter Höhe, was super abgefahren war, aber auch ein bisschen riskant war, denn ich musste mir vorher GPS-Koordinaten auf mein GPS laden, weil es keine Straßen, keinen Orientierungspunkt und sowas gab. Und mir war klar, ich fahre nun 500 Kilometer über Salz und nachher ohne Straße, mitten durch den Sand, mitten über Schotter, mitten irgendwo durch.
Mit einer Vespa, mit den kleinen Rädern.
Mit den kleinen Rädern und voll beladen. Das geht, indem man halt direkt mit den Füßen mitläuft und den ersten Gang und Vollgas. So konnte ich überhaupt einigermaßen vorwärts fahren und ich bin diese 500 Kilometer fast nur im ersten und ein bisschen im zweiten Gang gefahren und habe die Vespa auch wirklich bis an die Grenze gequält, aber sie hat es geschafft.
Und ich habe ja ihr Buch gelesen hier, die Vespa-Rekaner, was sie darüber geschrieben haben, und man liest wirklich sehr, sehr oft, dass sie am Reparieren sind, am Schrauben, am irgendwas, also wer sowas nachmachen möchte, der sollte schon Ahnung haben von seinem Gefährt, oder sonst sollte man da gar nicht erst mit anfangen.
Es ist auf jeden Fall ratsam. Ja, also ich hatte selber vorher auch nicht die größte Ahnung, aber ich gehöre halt auch so ein bisschen zu den Leuten, die das auch brauchen und auch gerne ins kalte Wasser springen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang in Alaska noch keine Motorprobleme. Und die Motorprobleme, die in Südamerika auf mich zugekommen sind, wenn ich die in Alaska gehabt hätte, dann hätte ich ein großes Problem gehabt. Denn ich hatte halt auch immer Stück für Stück mich in den Motor weiter reingetastet und habe halt glücklicherweise am Anfang auch nur kleine Reparaturen machen müssen. Und die großen, die kamen halt dann auch wirklich während der Reise, wo ich auch meine eigene Mechanikerausbildung quasi, ja.
By doing, learning by
genau,
doing.
Genau, learning by doing, wo ich es halt, ja, ein bisschen besser geworden war.
Und Sie hatten ja noch eine Aufgabe zu erfüllen. Sie haben es schon gesagt, Elsie ist eigentlich eine Postvespa und Sie hatten ja noch das Wasser vom Ozean in Alaska dabei und das sollte nach Feuerland. Das ist auch in Feuerland dann angekommen?
Das ist in Feuerland angekommen. Das ist in einem Jubelschrei, der alles aussagte, ist das Wasser der Arktis in die Antarktis geflossen und es war eigentlich so ziemlich der bewegendste Moment, den ich in meinem Leben mitgemacht habe, ja.
Was war das für ein Moment? Können Sie das beschreiben?
Die letzte Etappe von Buenos Aires startend in Argentinien bis nach Ushuaia, bis zur südlichsten Stadt der Welt. Das sind 5.500 Kilometer und die sind so stürmig gewesen, permanent, immer nur Wind, immer nur Sturm, 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 dass die Vespa teilweise keine 30 km/h gefahren ist, weil die mit dem Wind nicht mehr zurechtkam und weil halt auch Teile der Mechanik eigentlich auch schon lange hätten getauscht werden müssen und ich immer nur, wenn es kaputt war, irgendwie wieder alles zusammengeflickt habe, dass es irgendwie wieder lief, aber halt nicht ja, vernünftig gemacht habe, weil ich halt keine Teile und keine Zeit und sowas mehr hatte. Am Ende war es so, ich hatte ganz extremerweise, mir ist ein Spezialkugellager 500 Kilometer vor Ushuaia, 500 Kilometer vor meinem eigentlichen Ziel, brach ein Spezialkugellager in der Radaufhängung, was ich nicht dabei hatte und ich brauchte ein Spezialwerkzeug, um es zum Tauschen. Und mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe mich in den Bus gesetzt und bin mit einem Teil der Vespa, wo dieses Kugellager reingehört, 3000 Kilometer und 42 Stunden in den Norden nach Buenos Aires gefahren, habe dort dieses Kugellager getauscht und bin dann wieder 3000 Kilometer und 42 Stunden wieder an diesen Ort gefahren, 500 Kilometer vor meinem Ziel. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt erst recht. Und dann habe ich die letzten 550 Kilometer wirklich genossen Und irgendwann war ich dann in Ushuaia angekommen und bin dann durch diese Stadt gefahren zu dem südlichsten Punkt, den man erreichen kann im Nationalpark. Da ist auch ein Schild, dass die Straße zu Ende ist. Und dann habe ich die Dose des arktischen Wassers aus der Vespa rausgeholt. Die hatte ich davor mit so einem Gummiband in die Karosserie gelassen. Die habe ich dort rausgeholt und dann habe ich es zelebriert und bin dann nochmal in etwa 20 Minuten gewandert zum, ich habe gesagt, immer von der Arktis zur Antarktis. Es ist eigentlich der Südatlantik dort unten noch. Ich bin dann zum Südatlantik gegangen und habe dann die Dose geöffnet und in einem Jubelschrei, ja, aus Stolz, aus Freude, aus Erleichterung. Und ja, ich war auch froh, dass ich es geschafft hatte und dass ich auch langsam wirklich alles zusammenkehren konnte und mich mal wieder, ja, Richtung Heimat machen konnte.
Und Sie sind ja dann in Köln mit großem Bahnhof empfangen worden. Alle waren froh, dass Sie wieder da waren. Wie ist es dann so, wenn man dann wieder in der Heimat ist und sich wieder neu, ja, einfinden muss erst?
Also es war für mich eigentlich, also die Ankunft an sich war super, denn der Vespa-Club von Köln, von viele Leute davon kannte ich gar nicht, die haben mich halt mit 50 Vespas empfangen und sind mit mir ein Corso durch die Stadt gefahren und am Ende am Kirmesplatz genau gegenüber von hier mit Blick auf den Kölner Dom stand dann jemand mit der schwarz-weißen Zielfahne und so bin ich halt wirklich ins Ziel. Und danach habe ich mein Handwerk recht schnell wieder angefangen. 2 Wochen, nachdem ich hier war, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Als Tischlermeister baue ich Reisemobile und Expeditions-LKWs und das ist für mich ganz passend, denn meine Arbeitskollegen sind alles Reisende, die ja kleben geblieben sind, die Familie bekommen haben und auch das Klientel, die Kunden sind ja Leute, die sich ihren Traum verwirklichen wollen und deswegen so ein Reisemobil brauchen. Und zusätzlich habe ich angefangen, mein Skript, alles, was ich geschrieben habe, zu einem Buch umzuformulieren und habe halt eigentlich erst nach der Reise mich nochmal sehr, sehr, sehr intensiv mit dieser Reise beschäftigt. Und so war es für mich einfacher, in diesem neuen oder in diesem Alltag, ja, das alles wieder zu verarbeiten und auch festzustellen, okay, es war eine einmalige Sache und jetzt ist der Alltag wieder da. Aber nach der Reise ist natürlich auch vor der Reise.
Ja, wo geht's hin bei der nächsten Reise?
Ich würde gern Afrika machen und möchte gern von Köln startend Südafrika erreichen. Aber wann das geschieht, weiß ich noch nicht. Und ob es wieder die Vespa wird, definitiv werde ich meine Frau mitnehmen. Denn ich habe nach dieser Reise meine Freundin geheiratet und ihr auch versprochen, dass wir zusammen reisen werden und die nächsten Abenteuer halt gemeinsam durchstehen werden.
Und Sie haben das Buch schon erwähnt, Vesparikana, ist bei Lübbe erschienen, kostet 16 Euro. Sie halten auch Vorträge über Ihre Reisen, 2,5 Stunden haben Sie mir vorhin erzählt, aber ich glaube, die gehen sehr schnell um. Gibt es sowas wie eine Botschaft, die Sie den Leuten dann mitgeben möchten?
Die Botschaft ist, life is for living, das Leben ist zum Leben. Ich kann allen Leuten wirklich nur empfehlen, wer einen Traum hat, der sollte diesen Traum ja ausleben.
Und der gelben Elsie geht's immer noch gut?
Der Elsie geht's gut. Elsie steht in der Garage. Sie ist noch original bepackt. Und wenn jetzt Vespa-Treffen sind oder wenn ich Vorträge oder Vorlesungen mache, dann ist Elsie natürlich immer mit dabei. Ja, ihr geht's gut. Und jetzt muss sie auch nicht mehr groß arbeiten. Jetzt gibt's nur noch Showlaufen für sie.
Alexander Eischalt, vielen Dank, dass Sie da waren. Kontakt finden Sie im Internet auf domradio.de. Danke.
Danke auch.
Mit Heike Sikoni und nach so viel Vespa-Fahren heute vor allem durch Südamerika bleiben wir auf dem südamerikanischen Kontinent und stellen Ihnen eine ganz besondere Straße vor.
Domradio Reisen.
In Domradio Reisen sind wir jetzt unterwegs in Patagonien im Süden Chiles. Und wer keine Angst vor Einsamkeit hat, vor Abenteuern aller Art und vor ursprünglicher Natur, der sollte sich ruhig mal auf die Carretera Austral begeben. Diese ganz besondere Straße ist das Markenzeichen des chilenischen Südens, eine 1350 Kilometer lange Schotterpiste, die mitten durch überwältigend schöne Landschaften führt, vorbei an kleinen Dörfern und Menschen, die sich über Gäste freuen und gerne ihre Geschichten zum Besten geben. Ein festes Ziel sollten sich Reisende auf der Carretera Austral allerdings nicht stecken und vor allem eins mitbringen, viel Zeit. Das jedenfalls sagt Tini von Posa und sie muss es wissen, sie hat sich nämlich auf einen Streifzug durchs chilenische Patagonien begeben.
Es ist Mitternacht. Am Hafen der chilenischen Stadt Puerto Montt sammelt sich eine Horde von Menschen mit großen Koffern, Kisten und Beuteln. Sie alle warten auf die Fähre, die ihren Kurs nach Chaitén nimmt, 200 Kilometer südlich von Puerto Montt. Die Reise soll etwa 10 Stunden dauern. Puerto Montt liegt 1100 Kilometer südlich von Chiles Hauptstadt Santiago entfernt. Bis hierhin führt eine gut asphaltierte Autobahn. Südlich von Puerto Montt beginnt die Carretera Austral, eine Schotterpiste, die zum Teil durch Seen und Flüsse unterbrochen ist. Reisende nehmen daher lieber den Landweg über Argentinien oder das Schiff. Mit an Bord ist der Patagonien-Experte Manuel, der in einem Tourismusbüro der weiter im Süden gelegenen Stadt Coyhaique arbeitet.
Wir haben einige Schwierigkeiten. Die Carretera Austral ist noch nicht auf dem Niveau der restlichen argentinischen Infrastruktur angekommen. Der Weg, der Transport und die Flüge sind noch überdurchschnittlich teuer. Aber die Schiffe fahren nicht so oft, wie sie es sollten. Außerdem ist die Carretera noch nicht fertig asphaltiert. Große Teile bestehen noch aus Erde und Schotter. Andererseits hat aber gerade diese Einsamkeit ihren ganz besonderen Reiz.
Am Hafen in Chaitén wartet gewöhnlich ein Bus auf die Passagiere, die weiter Richtung Süden fahren wollen. Aufgrund starken Windes dauert die Schiffsreise 2 Stunden länger als geplant. Der Bus ist bereits abgefahren, der nächste kommt erst in 3 Tagen. Chaitén ist ein sehr schönes, liebenswürdiges und gemütliches Fleckchen Erde. Es kommen viele Menschen aus anderen Ländern her, was ich sehr schön finde. Natürlich ist es weit weg von allem, aber sehr, sehr schön. Eine füllige Frau namens Maria Estelvina bewirtet in ihrem meeresblau gestrichenen Lokal Gäste mit Empanadas. Kleine gefüllte Teigtaschen mit Meeresfrüchten, Fleisch oder Käse. Sie freut sich über jeden Neuankömmling, denn im April ist hier die Hauptsaison vorbei und Gäste schlagen nur noch vereinzelt auf. Bis zum Vulkanausbruch im Mai 2008 haben in Chaitén rund 4000 Menschen gelebt. Anna, die hier einen kleinen Lebensmittelladen führt, erinnert sich an jene Nacht, als ob es gestern gewesen wäre.
Por cualquier cosa que pudiese pasar, interminable.
Ich ging vollständig angezogen ins Bett, weil ich nicht wusste, was passieren würde. Es war eine endlose Nacht, in der es ständig bebte. Gegen 6, 7 Uhr bin ich dann schließlich rausgegangen. Es hing ein schwerer Bleigeruch in der Luft. Man konnte kaum atmen.
Chaitén musste nach dem Ausbruch des gleichnamigen Vulkans vollständig evakuiert werden. Nur 700 Bewohner sind bis heute zurückgekehrt. Noch immer prägen das Dorfbild zum Teil zerstörte oder halb verschüttete Häuser. Es geht weiter in den Süden. Bis zur Stadt Coyhaique braucht der Bus etwa 10 Stunden. Die Carretera Austral führt nun ohne Unterbrechungen über Berge, durch dichte grüne Urwälder und an großen Seen vorbei, die bunte kleine Boote schmücken. Am Wegesrand der Carretera Austral sind Menschen und Häuser ansonsten rar. Insgesamt wohnen im chilenischen Patagonien etwa 110.000 Menschen auf einer Fläche von 150.000 Quadratkilometern. Coyhaique wirkt neben Chaitén und den anderen Dörfern an der Carretera Austral wie eine Großstadt. Wie an jedem Ort in Chile ist der zentrale Marktplatz auch hier der Dreh- und Angelpunkt. Hier liegt auch Manuels Tourismusbüro.
Coyhaique ist die capital regional, ist la ciudad en este caso más importante de la región de Aysén. Pero es una ciudad pequeña, tiene 40.000 habitantes. Nosotros siempre invocamos o invitamos a los turistas que llegan.
Coyhaique ist die Hauptstadt der Region Aysén, eine Kleinstadt von 40.000 Einwohnern. Wir raten den Touristen, von hier aus auf Entdeckungstour zu gehen, denn das Land hier ist noch sehr wild und ursprünglich. Die Region ist noch auf der Suche nach der eigenen Identität, aber die Natur spielt ganz klar die größte Rolle. Das ist also das Charakteristische. Man sollte ganz offen sein, die Gegend zu erkunden, denn es gibt bisher hier keinen vorgegebenen Rundweg.
Bewundern, sondern auch seltene Vögel, Füchse oder sogar Pumas. Thermalquellen laden zum Erholen ein. Riesige Gletscher und Vulkane prägen zusätzlich das Landschaftsbild. Die Naturgewalt, die Ursprünglichkeit und die Einsamkeit, auf die man entlang der Carretera Austral trifft, sind nur noch selten auf der Welt zu finden. Und das macht diese Gegend so einzigartig.
Ein echtes Traumziel für Abenteuerfreunde. Die Carretera Austral im Süden Chiles. Tini von Posa hat für uns über diese ganz besondere Schotterpiste berichtet. Und als letztes stellen wir Ihnen eine Insel mit Dom vor. Sie liegt mitten in einer wunderschönen polnischen Stadt in Breslau. Dominsel wird die Ostrow Tumski auch einfach genannt. Für alle, die es genauer wissen wollen, in der alten Variante der polnischen Sprache wird Ostrow mit Insel übersetzt und Tum bedeutet Kirchengebäude. Die Dominsel ist der älteste Teil Breslaus und gilt als Herz der Stadt.
Das Venedig Polens, so wird Breslau auch genannt. Die Dominsel ist eine von 12 Inseln in Breslau. Die Oder, ihre Seitenarme und Kanäle durchziehen die gesamte Stadt. Deshalb gibt es auch überall Brücken und Stege, um die verschiedenen Inseln miteinander zu verbinden. Eine besonders bei verliebten Pärchen beliebte Brücke ist die Tumski-Brücke, also die Dombrücke. Viele Paare haben sich hier schon ewige Liebe geschworen und das mit einem Brauch besiegelt. Einen Brauch, den es auch auf der Kölner Hohenzollernbrücke gibt, erzählt der Breslauer Stadtführer Michael Mutscholski.
Auf diesen Schlüsseln, da sind Inskriptionen, immer Vornamen von Verliebten. Und man wirft den Schlüssel in die Oder. Und wenn die Beziehung auseinandergeht, jemand muss in die Oder springen und Schlüssel holen. Und diese Brücke führt auf die Dominsel. Dominsel, das ist ein besonderer Ort. Immer ist ruhig, würde sagen, spirituelle Atmosphäre, geistliche Atmosphäre, weil hier vor allem die Geistlichen wohnen, Priester und Nonnen.
Auf der Dominsel geht alles etwas ruhiger und teilweise auch langsamer zu, denn die Technik hat hier noch nicht überall die Oberhand gewonnen. Manches wird, und das mit Absicht, noch genauso gemacht wie früher.
Wenn Sie schauen, alle Laternen, da sind Gaslampen. Die ganze Dominsel ist beleuchtet vor allem durch die Gaslampen. Wir haben hier 91 Gaslaternen und jeden Abend kommt ein Mann und zündet sie an. Und jeden Morgen muss er auch hier kommen, um diese auszumachen. Die Arbeit dauert 2 Stunden, das alles anzumachen oder auszumachen.
Die Dominsel gilt als der Geburtsort Breslaus und bildete lange Zeit das religiöse und politische Zentrum der Stadt. Das politische Machtzentrum verlagerte sich mit den Jahren auf das linke Oderufer. Das Geistliche ist aber bis heute auf der Dominsel. Ein Zeichen dafür sind die vielen kirchlichen Einrichtungen und Gotteshäuser, zum Beispiel die Doppelkirche, so Michael Mutscholski.
Das ist eine besondere Kirche. Zuerst hat man nur eine Kirche geplant. Vier Heiligen Bartholomäus, das ist Schutzpatron von Piasten, diese königliche Familie, die hier im Mittelalter regiert hat. Und in der Bauzeit, da hat man bei der Konstruktion so einen Wurzel gefunden, in einer Form von dem Kreuz. Man hat gesagt, das ist ein Gotteszeichen, dass man hier eine heilige Kreuzkirche bauen sollte. Die Konstrukteure haben aber sich Überlegungen gemacht. Wir hatten schon eine Kirche dem Heiligen Bartholomäus versprochen. Sie haben eine Doppelkirche gebaut.
Der Astronom und Arzt Nikolaus Kopernikus hatte gegenüber der Doppelkirche seine Schule, denn ihm wurde das Amt eines Scholastikers der Breslauer Kreuzkirche übertragen. Er sollte also die theologisch-philosophische Wissenschaft des Mittelalters lehren. Kopernikus übte dieses Amt allerdings nie selbst aus. Folgt man der Straße weiter, gelangen die Inselbesucher zum Breslauer Dom, der Kathedrale St. Johannes des Täufers. Der hier zu sehende Dom ist schon die 4. Konstruktion an dieser Stelle.
Wir wissen schon, dass im Jahre 1000 hier eine Kirche stand. Und das Jahr 1000, das ist das offizielle Anfangsdatum von Breslau. Der Dom war zerstört in 70% im Zweiten Weltkrieg. Also man hat sich sehr lange überlegt, was man mit dem Dom machen sollte. Entweder zerstören und ganz neue Kirche aufbauen oder lassen, wie eine Kirche in Berlin, Gedächtniskirche. Man hat gesagt, wir sollten diese Kirche renovieren, weil die Leute hier seit fast 1000 Jahren an dieser Stelle gebeten haben.
Und das hat sich gelohnt, auch wenn vieles am und im Dom Rekonstruktionen sind oder aus anderen Kirchen hergebracht wurde. Die Johanneskathedrale ist ein Sammelsurium der verschiedenen Stilrichtungen. Besonders charakteristisch sind die über 90 Meter hohen Zwillingstürme. Diese Insel unterscheidet sich vom Rest der Stadt nicht nur dadurch, dass sie einen Dom hat. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre Ruhe aus, ihren Mangel an Läden und Restaurants. Die Dominsel ist ein Ort der Verehrung und Besinnung.
Aurelia Rütters hat uns die Dominsel von Breslau vorgestellt.
Domradio Reisen.
Das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.